Liebe Fugis, es ist Samstag, der 25. Juli, die letzte Folge vor der Sommerpause und die machen wir XXL für euch mit welchen Themen, Marc?
Markus, liebe Fugis, ich habe zwei Meldungen dabei. Einmal die Propaganda-KI der AfD und eine Debatte um Trumps Anti-Antifa-Gipfel, der auch bald in Deutschland stattfinden wird. Markus, was hast du dabei?
Ja, ich spreche natürlich über Danger Dans Song Keine Angst, für mich das wichtigste politische Manifest unserer Zeit. Und danach kommen wir zur Unterhaltung zu Kaulitz und Kaulitz, der dritten Staffel, die gerade gestartet ist bei Netflix.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, Markus, liebe Fugis, wir starten mit einem Thema der AfD und der KI. Zwei Themen, die uns hier schon viele, viele Wochen immer wieder beschäftigen, jetzt mal so richtig aufeinander clashen. Die KI der in Teilen gesichert rechtsextremen Partei hat den Namen Alternita Studio. Nicht so richtig groovy, muss sie aber auch nicht sein. Und die kann nicht nur Social Media Kacheln automatisiert erstellen, sondern die generiert auch Videos oder Pressemitteilungen. Und im Hintergrund, die AfD kann natürlich nicht KI, sondern da sind im Hintergrund andere Programme am Laufen. ChatGPT, OpenAI, Claude, Google Gemini. Das unter anderem hat Korrektiv berichtet. Und wo da neben dem Offensichtlichen die vielen, vielen Probleme und Herausforderungen liegen, das schauen wir uns jetzt mal an.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, viele Medien haben darüber berichtet, unter anderem der Kernartikel kommt mal wieder von Korrektiv und die haben am 2. Juli schon über eine erste Recherche berichtet, dass die AfD ein KI-Werkzeug, Alternita Studios, veröffentlicht hat. Das Tool kann, ich habe es gerade schon gemeldet, Nachrichtenmeldungen in kurzer Zeit generieren. Und die nehmen verschiedene Formen an, Social Media Posts, Pressemitteilungen, Grafiken, Videoausschnitte, alle natürlich im strammen AfD-Stil. Inhaltlich, visuell, auch für die Kanäle natürlich. Korrektiv hat, deswegen nenne ich die so explizit, über einen verdeckten Zugang Einblick in ein Webinar erhalten und dieses System selbst getestet und eben auch gesehen, was damit möglich ist. Ich glaube, ich habe es eingangs kurz erwähnt, es ist wichtig, dass natürlich AfD nicht KI kann, das wird später noch wichtig. Die nutzen kommerziell verfügbare KI-Systeme, vor allen Dingen aus USA, Google Gemini zum Beispiel für Texte, OpenAI oder ChatGPT für Bilder und Claude von Anthropic für Transcriptions oder Untertitel. Was dann passiert oder wie das funktioniert, ist, dass das Tool Nachrichtenquellen importiert und bewertet aktuelle Meldungen, mal größer, mal kleiner, nach Verbreitungspotenzial, also nach Clickbait-Relevanz und verarbeitet diese Meldung dann zu parteikonformen Beiträgen. Da gibt es so voreingestellte Quellen, die wurden von Korrektiv auch aufgedeckt. Dazu gehört News, Junge Freiheit, Apollo News, Teile von Bild und NTV. Und das Interessante ist eben, dass dieses Alternita-Studio diskriminierende, queerfeindliche, migrationsfeindliche Inhalte erzeugen kann. Zum Beispiel Beiträge für sowas wie Stolzmonat, also Anti-Pride-Rhetorik, brennende Regenbogenflaggen, die Forderung nach Remigration, ethnische Wählerblöcke und so weiter. Der ganze problematische AfD-Scheißdreck, Entschuldigung, wird da jetzt eben auf Knopfdruck von der KI generiert. Interessant dahinter ist natürlich, die Firma dahinter ist Alternita Dienstleistungs GmbH, Geschäftsführer ist Hans-Holger Malkomes, der Leiter der Bundeszentrale der AfD, ist der GF dieser Firma. Und also belegt ist, dass die Nutzung mit vielen von diesen KI-Plattformen, die dort eingebunden sind, eigentlich kollidieren. Also zum Beispiel OpenAI schreibt in den Richtlinien, dass politische Kampagnenarbeiten oder großskalierte Kampagnenbotschaften durch Drittverteilungswerkzeuge untersagt sind. Darum dreht sich hier zum Beispiel einer dieser Vorwürfe gegen die rechte KI. Interessant ist auch oder wahrscheinlich ist, dass es vor allen Dingen als Skalierungsmaschine für politische Empörung gedacht ist. Das ist, glaube ich, hier für uns in Deutschland neben dem KI und diesem rechtlichen Aspekt, worüber wir noch sprechen können, ist, dass du natürlich, klar, du kannst irgendwelchen rechten Dreck verbreiten, das geht jetzt aber auch noch auf Knopfdruck, auch noch mit automatisierter Suche. Das heißt, die Skalierung wird einfach um das X-fache raufschnellen können. Die Kombination aus vorsortierten Quellen, Reichweitenbewertung, das ist ein ganz interessantes Feature. Das heißt, hier ist sozusagen auch die Ideologie der Partei, die Zuspitzung, die Verfremdung, die Verfälschung von Aussagen, der Twist dieser rechten Narrative ist eben eingebaut. Dann hast du natürlich sowas wie Textmodule, die standardisiert sind und das AfD-Design, das ist noch nichts Neues. Aber das ist eben das Interessante, weil du hast nicht eine neutrale Schreibassistenz, die jetzt irgendwie nur Newsmeldungen kuratieren würde für das Social-Media-Team, sondern du hast wirklich so ein Produktionssystem gebaut für parteipolitische Kommunikation. Wahrscheinlich und wichtig an der Stelle ist auch, dass das Tool so übliche Sicherheitsbarrieren großer KI-Anbieter ziemlich sicher unterläuft oder umgeht. Denn die KIs, so problematisch die sind, haben nichtsdestotrotz ein paar Richtlinien. Einige habe ich schon genannt. Und das Ding ist, dass diese Prompts von Alternita wahrscheinlich diese Bildmotive, diese problematischen Bild- und Text-Dinge generieren können, weil sie direkte Prompts blockieren und diese Sicherheitsmechanismen eben unterlaufen. Das ist das, was, glaube ich, rechtlich auch nochmal ganz interessant wird. Und ich finde, in dieser Gemengelage, das ist eben das Interessante oder auch das Neue daran, es ist jetzt nicht nur, dass die AfD KI nutzt, wie vielleicht viele andere Parteien auch, manche eben auch für ihre Reden, das hatten wir hier auch schon mal als Meldung, sondern es ist eben jetzt eine Kombination aus Parteiinfrastruktur, die technisch übersetzt wird, rechte Medienlogik, Automatisierungsempörung sozusagen und KI-Content-Produktion en masse gleich im Parteidesign. Und das ist irgendwie eine neue Dimension davon. Die Act, habe ich gerade schon gemeint, nicht nur inhaltlich natürlich für ganz, ganz viele Menschen an, sondern eben rechtlich auch, weil da KI-Richtlinien hintergangen werden, unterlaufen werden oder so. Und ich glaube, das, was da auf uns zukommt, ist einfach Reichweite, Zuspitzung, Kulturkampf, eben zugespitzt, Highspeed KI-mäßig. Und ich finde, diese vier Kernprobleme will ich einfach nochmal kurz rauslegen, weil über die müssen wir sprechen. Ich glaube, das erste demokratisch problematische und auf vielen anderen eben auch problematische ist die Skalierung. Es werden jetzt hier nicht mehr einzelne Botschaften formuliert, sondern wirklich in Sekunden massenhafte Prompts erzeugt, die eben in die rechten Netzwerke, in die Bubbles, in die Filterblasen reingehen und damit auch den politischen Wettbewerb, der leider sowieso schon hinterherhinkt, der AfD, wenn es um Social Media geht, jetzt eben nochmal um Vielfaches abgehängt wird, weil die jetzt als erste, zumindest in der Dimension, so wie ich es mitbekommen habe, die erste ist, die diese Art von Automationsmaschine gebaut hat. Intransparenz ist wie immer bei KI, aber hier besonders natürlich das Problem mit diesen rechten Aussagen. Wählerinnen können dann jetzt nicht erkennen, ob Menschen oder KI-Systeme diese Posts gemacht haben. Und damit wird politische Kommunikation noch weniger nachvollziehbar. Kennzeichnung wäre zentral, aber diese Bilder und diese Botschaften emotionalisieren natürlich viel zu schnell, werden dann geteilt in den entsprechenden Netzwerken. Also das wird das Ganze irgendwie Benzin noch ins Feuer kippen. Und du hast natürlich eine Radikalisierungslogik, die eingebaut ist in die KI und die, glaube ich, sich selbst verstärken wird. Das sind ja selbstlernende Systeme. Auch die AfD-KI wird lernen, was hat das höchste Erregungspotenzial. Das sind die Geschichten, die nach oben gespült werden, die ausgeschlachtet werden in Zukunft. Vor allen Dingen eben zum Beispiel Geschichten über echte oder behauptete Gewalt durch Ausländer. All das ist natürlich für die rechte Mobilisierung zentral. Aus so einzelnen Meldungen wird jetzt so ein permanenter Strom aus Bullshit und diesen rechten Bedrohungserzählungen. Und das sehe ich als hauptsächlich problematisch. Worauf ich hoffe natürlich ist, dass dieser rechtliche oder regulatorische Rahmen nicht weiterhin so versagt, wie es tut. Das sehen wir mal wieder in Deutschland, Regulatorien für KI-Inhalte. Es gibt natürlich den OpenAI-Act, wo es um die Kennzeichnung von KI-Inhalten geht, wie das getan wird, wie das nachgefasst wird. Darüber hatten wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesprochen, dass da viel, viel Luft nach oben ist. Für mich ist das Kernproblem rechtlich auch diese Transparenzfrage einfach. Und ich finde, der Fall zeigt hier super so eine Regulierungslücke zwischen, es gibt Plattformregeln, es gibt API-Nutzung und es gibt eben eine nationale Durchsetzung dieser Regelung, vor allen Dingen in der politischen Kommunikation. Die KI-Konzerne haben zwar Regeln, die merken Verstöße aber oft natürlich erst, wenn Journalistinnen, NGOs, Medienmacher von links darauf aufmerksam machen und da massiv berichten. Und das heißt, diese Durchsetzung und die Zuständigkeit, die sind einfach nicht handlungsfähig und aktuell werden diese Lücken eben ausgenutzt. Das heißt, wir haben, glaube ich, in dieser AfD-KI eben all diese spannenden und drastischen Probleme drin. Wir haben die Skalierung, wir haben eine Intransparenz und wir haben eine Radikalisierungslogik neben diesen ganzen rechtlichen Fragen. Und ich glaube, auf den Punkt gebracht ist für mich, dass KI rechte Empörung billiger, schneller und skalierbar macht und im Gegensatz dazu eben politische Kommunikation in Zukunft viel, viel mehr Transparenz braucht, gerade wenn du Player hast, die rechts sind, die ganz rechts außen spielen mit KIs, mit Skalierbarkeit und deswegen diese Social-Empörungslogik viel schneller und besser durchspielen können. Auch Markus, meine Frage an dich, was ist der nächste Schritt in der rechten Medienstrategie? Nicht nur eigene Kanäle bauen, wie das in der Vergangenheit passiert ist, sondern wirklich eine Maschine, aus der Nachrichten oder jede Nachricht sofort so eine parteikonforme Empörung produziert. Und was bedeutet das für die anderen Parteien, für den politischen Diskurs?
Ja, ist ein ganz spannendes Beispiel, das ich selber gerade auch aufgegriffen habe in meinem neuen Buch. Und das ist ein Zeichen einerseits wieder für die Medienmacht der neuen Rechten. Das muss man einfach sagen, denn diese Entwicklungslogiken, diese Reichweitenlogiken sind eine Dokumentation dafür, dass es anscheinend Neofaschisten und Rechtsextremen sehr gut gelingt, zumindest medial zu mobilisieren, mediale Aufmerksamkeitsökonomie sehr gewinnbringend abzuschöpfen. Die Frage natürlich, was sind die realen Reichweiten, wie viele Menschen erreicht man und so weiter, können wir gar nicht empirisch klar belegen. Man kann natürlich auch Reichweiten faken und so weiter, aber darüber, dass wir darüber diskutieren, dass es diesen Impact hat, dass es etwas macht, was andere Parteien in der Form nicht gemacht haben bisher oder nicht genutzt haben bisher, dass man dann auch den Claim bekommt, die AfD ist die erste Partei in Deutschland, die eine eigene KI hat. Also all das ist sozusagen, wir sind Trendsetter, wir sind, also die neue Rechte steht für mediale Avantgarde, für mediale Medienmacht. Darüber speisen wir sozusagen auch unseren Einfluss. Wir machen hier alles richtig über Polarisierung, Skandalisierung, Tabu brechen und so weiter. Und dann natürlich Opferrolle, wenn man uns kritisiert und vornimmt und so weiter. Also das ist sozusagen eine Situation, die gerade sehr opak ist. Und es geht nicht mehr, wie ich finde, um Transparenz. Das ist transparent. Also wenn Neofaschisten und Rechtsextreme sagen, wir haben eine eigene KI und produzieren so Inhalte, dann ist das Transparenz. Wir reden nicht mehr über Transparenz. Wir reden nicht mehr über, da ist irgendwas hinter einem verborgenen Vorhang oder so, sondern das ist ja auch ein Teil der Medienmacht. Es ist alles transparent. Es ist alles da. Niemand kann aufdecken, was sich dahinter verbirgt, weil es ist transparent da. Und das macht es ja noch stärker sozusagen oder noch herausfordernder zu reagieren. Wie reagierst du auf etwas, wenn du nicht mehr sagen kannst, so, oh, das ist ein Verblendungszusammenhang. Da ist, oh, wir werden manipuliert, also auf der einfachen Ebene, sondern natürlich nutzen wir die Technologien und natürlich nutzen wir sie zur Produktion und dann kommt das und das heraus und dann schreitet man aber ab, dass es sozusagen, also was man abschreitet, ist, dass man Neofaschist oder rechtsextrem ist oder auch rechtsextremer Verdachtsfall, ne, und so weiter. Das lehnt man ja alles ab. Also wir sehen hier, dass die Ressourcen, medialen Ressourcen sehr stark, sehr erfolgreich genutzt werden. Das ist eine große Ohnmacht, nicht nur für das Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch von anderen Mediensystemen gibt, sowas wie Korrektiv, dann können wir nur dankbar sein, dass es einfach Korrektiv gibt, die da auch nochmal reingehen, das aufarbeiten. Aber auch Korrektiv hat es sehr schwer, eine Gegenmacht darzustellen. Weil zur Gegenmacht müssen halt Menschen sich solidarisieren. Muss man überlegen, ob man eben nicht mehr braucht als die Kanäle, die demokratischen Kanäle, die wir haben. Medienformate, die wir haben, ob nicht viel mehr von uns empowered werden müssen, selber aktiv zu werden. Also wie das bei Alexander Kluge und Oskar Negt in Öffentlichkeit und Erfahrung schon 72 hieß, Ideen gegen Ideen, Produktionen gegen Produktionen, Produktionszusammenhänge gegen Produktionszusammenhänge, als ein Weg noch einmal Gegenmacht zu formieren und Machtmonopole, neue Machtmonopole, die noch keine gesellschaftliche Macht, also im politischen Sinne als Regierungsmacht haben, aber eben kurz davor stehen, die nochmal zu kippen. Und das ist das Thema unserer Zeit und nicht mehr sich darauf zu verlassen, dass es eben bestimmte Institutionen in der Gesellschaft so einfach hinbekommen.
So ist es, mein Lieber. Du hast passend dazu, zu den Themen unserer Zeit, einen Text mitgebracht, einen Künstler, der sicher nicht seine Texte mit KI schreibt, aber dafür andere Skandale an den Haken hat. Markus, du hast ein super relevantes Thema diese Woche mitgebracht.
Ja, ich werde sprechen über den Danger Dance Song, keine Angst, für mich das wichtigste politische Manifest unserer Zeit. Jetzt kommt ein Lied, das die politische Komfortzone verlässt. Keine Angst von Danger Dan. Ein Song über den wachsenden Einfluss der Rechtsextremen und Neofaschisten. Und über die Frage, was passiert, wenn demokratische Empörung allein nicht mehr reicht. Danger Dan formuliert dabei eine bewusst provokante, rechtlich heikle Perspektive nicht, und das interpretieren viele falsch, als Aufruf zur blinden Gewalt, sondern als radikale Absage an Passivität und Wegschauen. Das Lied sagt, rechtsextreme und neofaschistische Macht entsteht nicht von selbst, sie wächst dort, wo andere warten und wegsehen. Und deshalb fordert das Lied zivilgesellschaftliche Gegenmacht, organisiert, solidarisch und entschlossen. Genau deshalb ist dieser Song so wichtig und zu Recht so umstritten.
Mehr als Musik. Pop.
Keine Angst ist kein Lied über Gelassenheit. Es ist ein Lied über eine Gesellschaft, in der Angst längst politisch verteilt ist. Rechtsextreme und Neofaschisten bedrohen Menschen auf der Straße, organisieren sich in Parteien und Milieus, normalisieren rassistische und autoritäre Positionen. Die zentrale Aussage des Songs lautet deshalb, abwarten ist keine neutrale Haltung und keine Lösung mehr. Gleich zu Beginn stellt Danger Dan zwei Möglichkeiten gegenüber. Die eine lautet, man wartet, bis rechtsextreme und neofaschistische Kräfte in Parlamenten und auf der Straße noch stärker geworden sind. Das ist die bequeme Option, aber nur scheinbar. Denn wer heute schweigt, verschiebt den Konflikt nicht, sondern verschärft ihn. Jede und jeder, der schweigt, wird zur Mittäterin der Situation, in der wir leben, zum Wiedererstarken der Neofaschisten und Rechtsextremen. Die andere Möglichkeit bedeutet, schon heute Stress, Widerspruch, Organisierung, öffentliche Auseinandersetzung und möglicherweise Konflikte mit Polizei und Behörden. Der Song macht daraus eine politische Entscheidung zwischen kurzfristiger Bequemlichkeit und langfristiger Handlungsunfähigkeit. Der Refrain, keine Angst, ist dabei kein naiver Motivationsspruch. Er behauptet nicht, dass die Bedrohung harmlos sei. Im Gegenteil. Gerade weil Angst real ist, muss sie kollektiv bearbeitet werden. Niemand soll allein mutig sein müssen. Der Song verwandelt individuelle Unsicherheit in eine gemeinsame politische Aufgabe. Man beginnt mit wenigen Menschen, denen man vertraut, und baut daraus Gegenmacht auf. In der zweiten Strophe entwirft Danger Dan zunächst eine niedrigschwellige Form linker Straßenpolitik. Treffen, unabhängige Gruppen, Kneipen, Festivals, Spenden, Aufkleber und politische Sichtbarkeit. Das Entscheidende ist nicht die einzelne Spraydose, sondern die Rückeroberung des öffentlichen Raums. Das hier ist eure Stadt bedeutet, also wie Danger Dan singt. Rechte, also Rechtsextreme, Neofaschisten, alle anderen Rechten sollen nicht bestimmen, wer sich wo sicher fühlt und wann er sich sicher fühlen darf. Antifaschismus wird hier als kulturelle und soziale Praxis verstanden, als Veranstaltung, Netzwerk, Solidarität und sichtbarer Widerspruch. Und dann kippt der Ton im Song. Aus öffentlicher Organisation wird konspirative Kleingruppenlogik. Der Text spricht von Geheimhaltung, Überwachungskameras, digitalen Spuren und Kommunikation ohne Messenger. Diese Passagen erzeugen den Eindruck eines politischen Untergrundes. Sie sind als literarische Übertreibung aber lesbar. Das ist wichtig. Es sind literarische Übertreibungen, die eine klare Intention haben und nicht wörtlich in diesem Sinne zu nehmen sind. Der Song führt vor, wie schnell Selbstschutz in einer bedrohten politischen Situation in Geheimhaltung und Misstrauen übergeht. Zugleich bleibt die Passage problematisch, weil sie konkrete Hinweise enthält, die als Anleitung zu illegalem Handeln verstanden werden können. Die dritte Strophe radikalisiert das Szenario. Rechte Strukturen sollen recherchiert, dokumentiert und öffentlich gemacht werden. Also es geht um Doxing. Gemeint ist die klassische antifaschistische Praxis des politischen Outings. Heute wird das Doxing genannt und unter Strafe gestellt. Informationen über extreme rechte Akteure werden gesammelt, damit ihr Umfeld, die Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen oder die lokale Öffentlichkeit von ihrer politischen Trägheit erfahren, dass man diese Menschen als normal neben sich akzeptiert. Das ist halt nun mal so, damit muss man leben. Und das ist die falsche Haltung für Danger Dan und so das lyrische Ich im Song. Der politische Gedanke dahinter ist total konstruktiv. Rechte Gewalt lebt nicht nur von einzelnen TäterInnen, sondern von sozialer Duldung, institutioneller Gleichgültigkeit und dem Schutz durch Anonymität. Der Song setzt also auf soziale Verantwortlichkeit für jede und jeden von uns. Wer in einer Schule, einem Betrieb, einer Partei oder einem Verein eine rechtsextreme Funktion übernimmt, ja, soll nicht darauf vertrauen können, dass alle einfach wegsehen und es akzeptieren. Die Frage, Zitat, wie passt das so etwa Eure Firmenphilosophie, Zitat Ende, richtet sich nicht nur an Nazis oder Rechtsextreme oder Neofaschisten, sondern an jene bürgerlichen Umfelder, die Menschen mit menschenfeindlichen Positionen so lange als schwierig oder provokant behandeln, bis aus ihnen organisierte Macht geworden ist, also eine Machtressource innerhalb der Gesellschaft. Allerdings formuliert der Text diese Praxis bewusst aggressiv. Begriffe wie delinquent, dreist und kreativ feiern Regelüberschreitung als politisches Werkzeug. Genau hier liegt die Ambivalenz. Öffentlichkeit kann Schutz schaffen, aber auch zur Einschüchterung, Bloßstellung oder Gefährdung Einzelner führen. Eine verantwortungsvolle linke Politik müsste deshalb zwischen überprüfbarer Dokumentation und privater Denunziation unterscheiden, zwischen öffentlichem Widerspruch und persönlicher Bedrohung. Die Kritik am Staat bildet den nächsten Schwerpunkt. Das kennen wir schon aus, ne? Das ist alles von der Kunstfreiheit. Bestimmt. Der Song misstraut Sicherheitsbehörden, weil rechte Netzwerke innerhalb staatlicher Institutionen immer wieder öffentlich geworden sind. Die Verweise auf Polizisten mit AfD-Nähe, auf UNITA und die Munition aus Beständen des Spezialkommandos zeigen, dass wir ein Problem mit Rechtsextremismus in den staatlichen Behörden haben, in der Polizei, in der Bundeswehr. Ne? Es gibt viele rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei, V-Personen etc. Wir haben ein rechtsextremes, neofaschistisches Bedrohungspotenzial auch in den Behörden und darauf weist Danger Dan erneut hin. Und das ist keine differenzierte Beschreibung, das will es auch nicht sein, aller Polizeibeamtinnen, sondern eine polemische Kritik an institutioneller Blindheit und an dem Vertrauen darauf, der Staat werde das Problem automatisch lösen, weil das Gewaltmonopol beim Staat liegt und der Staat dafür verantwortlich ist, rechtsextreme neofaschistische Strukturen zu bekämpfen. Die politische Schlussfolgerung lautet für Danger Dan: Demokratie darf nicht bloß delegiert werden. Wenn Behörden versagen, müssen BürgerInnen sich zusammenschließen, Informationen teilen, Betroffene schützen und öffentlichen Druck erzeugen. Das ist der stärkste linkspolitische Kern des Liedes. Nicht Staatsverachtung um ihrer selbst willen, sondern die Forderung nach gesellschaftlicher Selbstorganisation. In der vierten Strophe wird der Gegner als eine Form der lebenden Angstpolitik beschrieben. Rechtsextreme Politik arbeitet mit Hass, Terror und Militanz und sie profitieren davon, wenn andere ihre Einschüchterung als unvermeidlich akzeptieren. Die historische Anspielung auf die deutsche Geschichte erinnert daran, dass Faschismus nicht erst dann gefährlich wird, wenn er die Macht vollständig übernommen hat. Gefährlich ist bereits die Phase, in der Menschen schweigen, Institutionen relativieren und die Gesellschaft sich an rechte Gewalt gewöhnt. Das gehört halt nun mal eben dazu. Und man dann sagt, naja, es gibt ja auch so viele linksextreme Gewalt. Naja, und das sind halt diese beiden Polen, aber wir sind die Mitte der Gesellschaft. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und denk ein bisschen dran, warum ist die FDP komplett aus dem Radar der politischen Öffentlichkeit verschwunden? Weil eine vermeintliche Position der Mitte nicht mehr lebbar oder politisch sinnvoll in diesem Sinne ist. Nehmt es selber in die Hand, lässt sich konstruktiv als Aufruf zur kollektiven Selbstermächtigung verstehen. Nicht der Einzelne soll zum Helden werden, sondern Menschen sollen sich koordinieren, trainieren, füreinander einstehen und Schutzstrukturen aufbauen. Das kann heißen, Demonstrationen absichern, bedrohte Personen begleiten, Veranstaltungen schützen, rechtliche Hilfe organisieren, erste Hilfestrukturen schaffen und vor allem solidarische Netzwerke gegen rechtsextreme Gewalt stärken. Problematisch wird es dort, wo der Text vom Kämpfen, Konfrontation und davon spricht, den Gegner langzulegen. Diese Sprache öffnet bewusst, ja, die Tür zur Gewaltdeutung. Sie ist aber, und das ist für mich viel wichtiger, auch als eine Spiegelung lesbar. Rechtsextreme treten bereits militant und einschüchternd auf und das nicht erst seit heute. Der Song verweigert die bürgerliche Erwartung, dass sich die bedrohte Seite stets höflich, passiv und vollkommen defensiv verhalten muss. Wie heißt es in der Bibel? Wirst du geschlagen, halte auch noch die andere Wange hin. So in diesem Geiste. Trotzdem darf diese Gegenüberstellung nicht in eine Gleichsetzung führen. Linker Widerstand ist politisch davon überzeugt, wenn er Menschen schützt, Solidarität organisiert und rechtsextreme Macht zurückdrängt. Nicht, wenn er selbst zur Gewalt gegen Personen wird. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nanook verdichten natürlich diese Kontroverse. Darauf haben sich fast alle berufen, also die Hammerbande. Und dann ruft er hier zur Gewalt auf. Aber was macht er eigentlich wirklich mit diesem Verweis? Diese Hinweise verweisen auf Personen, die in der öffentlichen Debatte mit antifaschistischen Verfahren, Haft, Strafverfolgung oder politischer Repression verbunden sind. Danger Dan erklärte in einem Interview, die Namen seien austauschbar und stünden stellvertretend für Antifaschistinnen, die staatlicher Verfolgung ausgesetzt seien. Das müsste jeder von euch entscheiden, ob er diese Haltung nachvollziehen kann oder eben nicht. Die Grüße funktionieren damit für mich als eine Solidaritätsadresse. Zugleich auch als bewusste Provokation, weil einzelne Genannte in Teilen der Öffentlichkeit mit verurteilten Gewalttaten oder der sogenannten Hammerbande, den Hammerbandenverfahren verbunden werden. Das Lied ist deshalb kein politisch geschlossenes Programm, sondern ein agitatorischer Text. Er will aufrütteln, nicht ausbalancieren. Seine Methode ist die Übertreibung. Aus einem Song wird eine scheinbare Gebrauchsanweisung. Aus Musik wird ein politischer Alarm. Genau deshalb wurde der Text auch als Anleitung zu Extremismus und Gewalt kritisiert und führte zu dieser peinlichen Absage im ZDF beim Auftritt in der Anstalt zur 100. Sendung. Die linkspolitische Gesamtaussage lässt sich dennoch klar formulieren. Rechtsextremismus wird nicht dadurch besiegt, dass demokratische Menschen auf den Staat, auf Parteien und auf den nächsten Wahltermin warten. Er wird zurückgedrängt, wenn sich Menschen organisieren, öffentliche Räume verteidigen, Betroffene schützen, rechte Strukturen dokumentieren, Normalisierung verweigern und solidarische Gegenmacht aufbauen. Keine Angst fordert für mich dabei keine blinde Gewalt. Das ist einfach so easy, so cheap, wie das im Großteil der Medien gemacht wird, das einfach als einen Gewaltaufruf zu stigmatisieren und damit ist das Thema erledigt. Das zeigt schon, wie weit rechte und rechtsextreme neofaschistische Macht in unserer Gesellschaft Platz gefunden hat, wie sehr man sich arrangiert und dann die nächste Weinschorle bestellt. Es fordert, die politische Passivität zu beenden. Seine konstruktive Lesart ist ein Plädoyer für antifaschistische Selbstorganisation. Sichtbar, kollektiv, solidarisch und praktisch. Seine Grenze muss dort liegen, wo Widerstand in Selbstjustiz, Einschüchterung oder körperliche Gewalt gegen Menschen umschlägt. Die konkreten politischen Konsequenzen sind lokale Bündnisse gegen Rechtsextremismus stärken, Betroffene rechter Gewalt praktisch unterstützen, Veranstaltungen, Demonstrationen und bedrohte Räume solidarisch absichern, rechte Netzwerke journalistisch sauber dokumentieren, ohne private Daten leichtfertig zu verbreiten, Institutionen wie Parteien, Schulen, Arbeitgeber und Behörden zur Stellungnahme zwingen, wenn sie mit Rechtsextremen und Neofaschisten zusammenarbeiten, demokratische Selbstorganisation mit Rechtsberatung, Bildungsarbeit und Schutzkonzepten verbinden. Staatliches Versagen immer wieder laut benennen. Aber rechtsstaatliche Standards nicht aufgeben. Kurz gesagt, der Song verlangt nicht weniger Demokratie, und das ist für mich entscheidend, sondern eine Demokratie, die sich gesellschaftlich wehrt. Keine Angst ist daher weniger ein Aufruf zur Gewalt als ein Aufruf zur demokratischen Handlungsfähigkeit. Die juristisch brisanten Passagen arbeiten mit Übertreibung, Provokation und der Sprache des politischen Untergrundes. Konstruktiv gelesen werden sie doch auf konkrete Formen demokratischer Gegenwehr bezogen, die ich euch gerade genannt habe. Also vielleicht, um das sozusagen nochmal hier ein bisschen zu fokussieren auf einen zentralen Punkt und dann hole ich Marc rein. Aber es ist einfach so ein wichtiges Thema, was auch in dieser riesen öffentlichen Debatte größtenteils nur so in zwei Lagern diskutiert worden ist. In die totalen Die-Hard-Fans und alle anderen, die sagen, das geht so gar nicht, das ist ein Gewaltaufruf, das geht gegen die Richtlinien des Rechtsstaates. Der Song fordert, und das ist auch ein Argument gewesen, was immer dagegen geht, deshalb möchte ich diesen Gedanken hier noch formulieren. Wir haben ja XXL angekündigt, liebe Fugis. Der Song fordert keine moralische Überlegenheit. Das war auch immer ein Argument etwa von Konstantin Schreiber, dass sich bestimmte linksextreme AkteurInnen so moralisch überlegen fühlen und dass das natürlich abzulehnen ist. Ja, aber er fordert das eben gerade nicht. Da muss man genau hinhören, lieber Herr Schreiber. Er sagt nicht, eine politisch gute Gruppe dürfe sich über Recht und Gesetz stellen. Seine eigentliche Botschaft lautet vielmehr, die Demokratie muss sich selbst schützen können. Das gilt besonders dort, wo Rechtsextremismus, Neofaschismus demokratische Freiheit nutzen, um diese Freiheiten abzuschaffen. So wie in deinem KI-Beispiel gerade. Genau das ist der Mechanismus. Wer demokratische Institutionen gegen ihre Aushöhlung verteidigt, beansprucht keinen höheren moralischen Standard. Das macht Danger denn nicht. Er übernimmt, und das ist das Entscheidende, politische Verantwortung. Diese Verantwortung hat eben mehrere konkrete Dimensionen. Im Angst, nicht zur politischen Steuerungsinstanz werden zu lassen, wie es im Moment immer mehr der Fall ist. Rechte Bewegungen leben davon, dass Menschen eingeschüchtert werden, öffentliche Orte meiden und Konflikte vermeiden. Der Song verlangt, diese Angst nicht zu verleugnen, sondern ihr organisierte neofaschistische Solidarität entgegenzusetzen. Gegenwehr muss kollektiv organisiert werden. Nicht der einsame Held steht im Zentrum, sondern Gruppen Bündnisse und lokale Strukturen. Und dabei steht nicht die Ego-Power im Vordergrund. Also es geht nicht um Fame, sagt Danger Dan, sondern es geht um das Thema. Es geht um die Veränderung, den Schutz unserer Gesellschaft. Demokratische Verteidigung braucht Nachbarschaften, Gewerkschaften, Initiativen, Vereine, Kulturorte und Parteien, die zusammenarbeiten. Die rechte Normalisierung muss unterbrochen werden. Rassistische, antisemitische, queerfeindliche und autoritäre Positionen dürfen nicht als bloße Provokation oder legitime Abweichung verharmlost werden. Wer solche Ideologien öffentlich macht, widerspricht ihnen frühzeitig und präzise. Und der letzte Punkt ist die institutionelle Verantwortung, die eingefordert werden muss, wenn Polizei, Behörden, Unternehmen, Schulen und Parteien rechtsextreme Netzwerke übersehen oder relativieren, muss demokratischer Druck entstehen. Der Staat darf nicht nur behaupten, gegen Extremismus vorzugehen, er muss seine eigenen Strukturen kontrollieren. Marc, wie hast du den Song gehört? Was hast du dem Song gehört? In welches Lager der Kritikerinnen, der Euphorikerinnen gehörst du?
Markus, ich bin natürlich im Fanlager. ich habe das Ganze verfolgt. Ich finde die Einordnung und Analyse, die du gemacht hast, versweise, was Sinn macht, total gut. Ich will mich deswegen eher in meinem kleinen Nachwort so ein bisschen nochmal auf diese ZDF-Entscheidung und vielleicht die Kunstfreiheitsdebatte nochmal stürzen. Ich finde die ZDF-Entscheidung, Danger Dan und Igor Levit nicht in der Anstalt auftreten zu lassen, zumindest mal hochproblematisch. Also klar kannst du über den Song streiten, dafür ist er geschrieben, dafür ist er gebaut, genau um diesen Diskurs auszulösen, genau um diesen Streit anzufachen, die Diskussion natürlich anzufassen. Und ja, natürlich kannst du stutzig werden, du kannst pro Strophe weiter ins Nachdenken kommen, du kannst von mir aus auch erstmal empört sein, wenn ein Künstler, der das exzellent macht, wie in der Vergangenheit schon immer an dieser Grenze des Justiziablen, der Gewaltfrage entlang tänzelt, aber also ist natürlich ein Lied. Ne? Also wir reden über echte, rechte Gewalt die ganze Zeit und das ist ein Lied. Und das zu verbieten, ist zumindest hochproblematisch. Wenn dieser Song von rechts käme, wäre ich sehr interessiert daran, wie der Diskurs aussehen würde. Zum Glück ist das nichts Charttaugliches, was von rechts kommt. Zum Glück ist das immer absolute Scheiße, aber das kann man sich ja fragen. Und ich finde, an dem Punkt wird die Kunstfreiheitsdiskussion, die ja mit dem großen Hit, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, natürlich auch schon mal thematisiert hat. Aber genau dieser Widerspruch kann und muss halt formuliert werden. Und ich finde es so interessant, weil genau darum geht's ja in dem Song. Es wird in vorauseilendem Gehorsam scheinbar, wird dieser Song nicht dargeboten im Öffentlich-Rechtlichen. Knickt ein vor einem möglichen, von der Möglichkeit von einem rechten Kulturkampf. Es war, soweit ich das gefunden und gelesen habe, gab es ja im Vorfeld nicht eine echte Bedrohung, einen echten juristischen Streit, sondern es war ja im Vorfeld, im vorauseilenden Gehorsam vor rechtem Kulturkampf gestrichen. Also Kunst- und Meinungsfreiheit ist hier offensichtlich zu verteidigen, gerade in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und das also besser Promotion für die Inhalte oder die Botschaft dieses Songs kannst du eigentlich nicht machen, als dass das ZDF dich da wegcancelt. Und ich finde, also das ist der Punkt irgendwie am Ende des Tages, ne? Die Medien reden seit Jahren mit den Rechten. Das ist ein Teil dessen, was Danger Dan in den Lyrics richtigerweise betont. Das ist, glaube ich, das, was man an dieser Diskussion jetzt nochmal gut ablesen kann. Die rechten Akteure werden dabei aber fast nie inhaltlich gestellt, sondern bekommen immer Bühne, immer Normalität, immer Reichweite. Das hat der AfD geholfen, so groß zu werden, wie sie jetzt sind. Ich glaube, Danger Dan hat genau diese Erschöpfung erkannt, auch dass dieses Reden nicht hilft, dass die Politik versagt, die Medien den rechten Kräften eben genau diesen Raum bereiten. Wahnsinnig bitter, dass ein Lied, dass das adressiert, indem es darum geht, eben genau in diesen Medien nicht den Platz bekommt. Das heißt ganz konkret, wir wollen natürlich nicht Gewalt romantisieren. Bullshit, du hast das total gut analysiert. Antifaschistische Organisation, Haltung, Widerstand ernst zu nehmen, zu besprechen in einem Lied, in einem Stück Kunst, um das es hier geht. Und eben als Kern, dass diese Stärkung der rechten Kräfte nicht immer nur über Gespräche und Einordnung und Betroffenheit verhandelt werden kann, sondern so wie du es auch gesagt hast, diesen Appell, sich zu organisieren, solidarisch zu sein und Räume zu verteidigen, das ist der Kern dessen, das ist das, was hier perfekt exemplarisch belegt wird, was nicht passiert im Öffentlich-Rechtlichen, und natürlich ist es kein Konsenssong, das ist gut so, es ist eine künstlerische Zumutung im besten Sinne, finde ich.
Eine große Frage, die wir nochmal aufgreifen müssen, ist die Frage nach dem staatlichen Gewaltmonopol, weil das einer der Hauptkritikpunkte war, darauf hat man sich meistens zurückgezogen und sagte dann so, ja, da, weil der Song darauf einzahlt, dann ist es vorbei. Aber er stellt die Frage nach dem staatlichen Gewaltmonopol. In einer Demokratie, das möchte ich ganz klar betonen, muss das Gewaltmonopol grundsätzlich beim Staat und seinen rechtsstaatlich kontrollierten Institutionen verbleiben. Ja, private Gewalt, Selbstjustiz und unkontrollierte Vergeltung können keine demokratische Antwort sein. Gerade deshalb aber darf das Gewaltmonopol nicht mit gesellschaftlicher Passivität verwechselt werden. Denn der Staat ist nicht die einzige Instanz, die handeln darf. BürgerInnen, Initiativen und gefährdete Gruppen haben selbstverständlich das Recht, sich zu organisieren, Bedrohungen öffentlich zu machen, Schutzstrukturen aufzubauen, Betroffene zu unterstützen, Räume zu sichern und politischen Druck auf Behörden auszuüben. Das ist legitim, das ist demokratisch, das ist rechtsstaatlich. Nichtstaatliche Gegenwehr bedeutet nicht hier private Gewalt auszuüben, sondern kollektive demokratische Handlungsfähigkeit, ja? Eine Haltung, nach der ausschließlich Polizei, Justiz und Behörden auf rechte Gewalt reagieren dürfen. Und das ist die Position von Konstantin Schreiber. Wäre gegenüber den Betroffenen total zynisch. Also schaut euch mal den Beitrag von Konstantin Schreiber an. Und der schwebt vor Zynismus gegen diese politische Haltung. Weil er nur sagt, Polizei, Justiz, Behörden, alles andere, ja, kriege ich halt einen auf die Nase, muss ich halt bedroht sein, gehe ich halt nicht mehr raus, muss ich nichts mehr machen. Menschen, die täglich bedroht, verfolgt, angegriffen oder aus öffentlichen Räumen verdrängt werden, können nicht darauf verweisen, geduldig auf staatliche Hilfe zu warten. Die müssen nicht die zweite Wange hinhalten, die müssen sich nicht den Kopf zertrümmern lassen, die müssen ihr Leben nicht so stark beeinflussen lassen, bis dann jemand kommt und sagt, naja, die stehen halt auf der anderen Straßenseite, da können wir nicht so viel machen, solange nichts passiert ist. Besonders dann nicht, wenn Behörden Gefahren unterschätzen, Verfahren verschleppen, rechte Netzwerke verharmlosen oder Schutz erst anbieten, nachdem bereits etwas passiert ist. Und das ist die Frage unserer Zeit. Wie verhält sich unser Staat zu dieser Thematik? Wie viel zivilgesellschaftliche Gegenwehr ist notwendig. Und ich glaube, Marc, das leitet ziemlich gut zu deinem nächsten Thema über. Auch wieder ein Thema, wo wir uns fragen müssen, wie viel gesellschaftliche Gegenwehr wird organisiert gegen die zivile Gesellschaft und wie viel Gegenwehr braucht die Gesellschaft? Marc.
Absolut, Markus. Wir sprechen über Faschismus, wir sprechen über Antifaschismus, also die Antifa. Und da ist natürlich der Anti-Antifa-Gipfel von Trump thematisch verdammt nah dran. Der sogenannte Gipfel gegen Linksextremismus mit Trump gegen die Antifa. Die Taz schreibt, ich will ein Zitat von ihr bringen, die Bundesregierung wird Gastgeber des Follow-ups von Trumps Gipfel gegen Linksextremismus und treibt damit den autoritären Staatsumbau auch hier voran.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Liebe Fugis, wir können das schon seit einigen Wochen in den Medien verfolgen. US-Präsident Donald Trump baut ja derzeit systematisch die Linke, die Kommunisten, die Antifaschisten zum Feindbild auf. Für ihn, für seine Anhänger, aber auch für Anti-Antifaler weltweit. Die US-Regierung gibt sich überzeugt, dass die Linke weltweit, ich zitiere, organisierte und tödliche Gewalt, Zitat Ende, einsetzt, um politische Ziele zu erreichen. Die Bedrohung sei außerdem bislang ein blinder Fleck der Sicherheitsbehörden. Das ist natürlich, wir hatten es letzte Woche, viele Wochen davor, einfach totaler Bullshit. Die Statistiken zeigen immer wieder, dass die überwiegende Zahl politischer Gewalttaten sowohl in Europa und Deutschland als auch in den USA von Rechtsextremen verübt wird, auch oder von politisch und religiös Radikalen zumindest, nicht von linker Gewalt. Auch in Deutschland entfallen deutlich mehr politisch schwere Straftaten auf Rechtsextreme als auf Linksradikale. Wie gesagt, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, kleiner Reminder für alle, die nicht dabei waren. Wir haben es gerade schon wieder eben auch besprochen. Wir haben die linke Gewalt, die sich gegen Institutionen, politische Gegner, Sachen, manchmal die Polizei richtet und eben rechte Gewalt, die sich strukturell gegen Menschen richtet, wegen Herkunft, Religion, Hautfarbe, politische Haltung, sexuelle Identität, was auch immer. Es geht immer, wie der Verfassungsschutz das auch schön beschreibt, um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Kern rechtsextremer Ideologie. Schlimm genug also, aber was da in den USA passiert, betrifft auch uns. Die Bundesregierung hat am Propagandagipfel von diesem US-Außenminister Marco Rubio teilgenommen. Es soll um linken Terror gehen. Die deutsche Bundesregierung war dabei. Man hat laut Bundesinnenministeriums einen Abteilungsleiter zu der Veranstaltung geschickt. Das ist sozusagen das, was im Vorfeld passiert ist. Mittlerweile gibt es die nächste Iteration, über die müssen wir sprechen. Die USA hat die Einstufung der Antifa als Terrororganisation durchgezogen. Mittlerweile wurden dort 9 Aktivistinnen zu insgesamt über 400 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie bei einem Anti-ICE-Protest waren. Dort wurde ein Schuss auf einen Polizisten abgefeuert. Ja, das war gewalttätig, aber 9 Demonstranten wurden da verhaftet. Und das ist natürlich eine folgenschwere Entscheidung, die Antifa als Terrororganisation in US einzustufen. Und was jetzt eben passieren soll, ist, dass diese Veranstaltung, die mit dieser politischen Haltung oder Ideologie, will ich fast sagen, aus den USA kommt, auch nach Deutschland kommen soll. Diese US-Konferenz soll eine Folgeveranstaltung, einen sogenannten Workshop in Deutschland haben. Viele Medien haben darüber berichtet. Rubio hat angekündigt, der nächste Workshop werde gemeinsam mit Partnern in Deutschland, wie er das nennt, ausgerichtet. Auch das Bundesinnenministerium habe ein Follow-up in Deutschland bekannt gegeben. Und es ist natürlich interessant, sich genau anzuschauen, welche Haltung oder welche Ideologie dahinter steckt. Also die Trump-Regierung beschreibt die Antifa als organisierte transnationale Bedrohung. Das Weiße Haus behauptet, Antifa-Militante reisen zwischen Europa und Amerika, nutzen verschlüsselte Kanäle, Safe Houses, transnationale Finanzierung, arbeiten teilweise mit feindlichen ausländischen Akteuren zusammen. Und das ist also die zentrale, ich will schon sagen, Verschwörungs-, zumindest aber Bedrohungserzählung der US-Regierung, was die Antifa und diese linke Bedrohung angeht. Und ich finde, skandalös ist nicht, wenn deutsche Behörden über Rechts- und Linksextremismus sprechen. Das können sie, das sollen sie. Das muss man im Rechtsstaat tun. Ich finde es skandalös, dass Deutschland in einem politischen Format teilnimmt, das dann Trumps Erzählung von so einer globalen Antifa-Verschwörung legitimiert. Das ist das, was die Teilnahme in meinen Augen tut. Es gibt hier eine Situation, in der rechte Gewalt nach wie vor die mit Abstand größte, bedrohlichste, extremistische, ja, Bedrohung ist. Und es gibt wieder den Fokus auf links. Warum das so ist, wie das immer zustande kommt, können wir gleich mal besprechen. Ich will aber noch ein bisschen einsteigen in das Thema. Markus sagte schon, wir sind XXL, wir können da ein bisschen genauer hingucken heute. Also was wichtig ist, ist, dass diese US-Konferenz nicht neutral als allgemeine Gewaltprävention angelegt wäre. Das wäre nachvollziehbar. Ich glaube, gerade in den USA mit der Spaltung der zunehmenden politischen Gewalt, auch natürlich durch staatliche Instrumente wie ICE, wäre, glaube ich, Grund genug, über diese politisch motivierte Gewalt zu sprechen. Ist es aber nicht. Es wird ausschließlich auf linke Gewalt sich konzentriert. Rubio und auch Stephen Miller nutzen dabei extrem scharfe, teilweise entmenschlichende Formulierungen. Die Linke seien Enemies of Civilization, eine Encroaching Darkness. Es gibt Appelle an Bürgerrechte. Seien von den Linken oft nur Vorwand, um einer Strafe zu entgehen. Also es werden nicht nur Argumente von links für ihren Kampf entkräftet, sondern eben auch wirklich wahnsinnige, ja, einfach irre Formulierungen und Urteile hier gefällt. Trump-Regierung hat die Antifa schon seit längerem so als innenpolitisches Terrorfeindbild aufgebaut. Da arbeitet er schon länger dran, seit Jahren eigentlich. Er ist dabei natürlich völlig blind, egal ob es um den Sturm aufs Weiße Haus geht oder ähnliche von rechts organisierte Proud Boy-Aktionen. Die werden dabei komplett übersehen und ausgeblendet. Es geht natürlich immer um linke Gewalt. Die USA haben außerdem 4 europäische linksradikale Gruppen schon als Terrororganisation eingestuft, als globale Terrorakteure, darunter auch die deutsche Antifa Ost. Die steht also auch auf Trumps Liste. Wir haben die Statistiken schon letzte Woche rausgeholt. Ich verlinke sie gerne nochmal in den Shownotes, wenn ihr zu PMK, also politisch motivierter Kriminalität, ein paar Zahlen sehen wollt, warum auch in Deutschland rechtsextremistische Gewalt, vor allen Dingen gegen Personen, immer noch den Großteil ausmacht. Das vertiefen wir nicht nochmal die Woche. Aber wichtig und worüber ich auch mit dir sprechen will, Markus, ist natürlich das Thema dieser US-Gipfel. Da geht es jetzt nicht vorrangig um Sicherheitspolitik, sondern das ist doch ein von Trump organisierter innenpolitischer Kulturkampf zumindest, der jetzt international anschlussfähig wird. bei ihm heißt es dann Anti-American oder Radically Transgender, was ich fast schon lachen musste, so absurd ist das. Und ich finde eben, wenn Deutschland jetzt durch eine Teilnahme an so einem Workshop diese US-Erzählung aufwertet, dann haben wir irgendwie ein großes Problem, weil wir dann in einem deutschen Behördenkontext diese Anti-Antifa-Framing von Trump übernommen haben, überführt haben. Und dann wird aus so einer US-Kampagne gegen eine diffuse globale Antifa plötzlich so ein gemeinsamer transatlantischer Sicherheitsdiskurs. Und das finde ich politisch und ideologisch irgendwie hochbrisant. Wir könnten da noch wahnsinnig tief, glaube ich, weiter reingehen, aber ich will lieber mit dir in die Diskussion gehen. Also ich finde diese Teilnahme, ich fand schon die Teilnahme von Deutschen an dem Kongress in den USA sehr problematisch. Dass das jetzt in Deutschland ein Ableger davon stattfinden soll, finde ich skandalös. Und bin gespannt, was für Gegenstimmen es dazu geben wird. Die in der ersten Meldung gelandeten News-Outlets werden sich mit Sicherheit nicht dazu äußern oder das befeuern. Ich bin mal gespannt, wer sich da dagegen stellt oder wer da eine intelligente, laute Stimme dagegen findet, weil ich finde, das ist eine gefährliche Verschiebung. Rechte Gewalt ist und bleibt die größte Bedrohung, die trifft Menschen, Minderheiten. Der öffentliche Diskurs wird immer wieder Richtung linke Gewalt nach vorne gezogen, um antifaschistischen Widerstand zu delegitimieren, gerade drüber gesprochen. Und deswegen meine Frage an dich, um mal da einzusteigen, Markus, dieser Anti-Antifa-Workshop in Deutschland, was ist das für dich? Siehst du das auch als so ein Import von rechten Verschwörungserzählungen in den deutschen Sicherheitsdiskurs? Siehst du es als weniger schlimm, als schlimmer? Was glaubst du, passiert da, wenn wir das tun?
Ich muss ja die Wortwahl bedenken. Also was wir sehr deutlich sehen ist, und das trifft mittlerweile, das ist von der rechtsextremen neofaschistischen Seite gekommen, das ist von Seiten wie der AfD gekommen, von Seiten wie Apollo News, aber auch News, Julian Reichelt, also rechte Medien, rechtsextreme Medien, rechtsextreme Akteure. Wenn ihr in die Akademien Schnellroder, Götz Kubitschek Universum euch schaut, aber wenn ihr euch auch ganz normale Positionen aus der CDU anschaut und aus anderen Kreisen, alles was links und nicht linksliberal ist, ist Antifa mittlerweile. Und das heißt, das muss weg, das muss in die Mülltonne der Geschichte. Und das ist nicht nur es ist nicht nur in Deutschland so, das wird in den natürlich bei den ganzen rechten, rechtsextremen Regierungen es ist salonfähig, genauso zu denken, weil man dann mit dem großen Kercher kommen kann. Also alles, was ich dann sagt, so, ja, ich habe hier die Gesamtausgabe von Marx und nach marxistischen Prinzipien oder ich habe jetzt hier so eine Position, aber ja, dann kannst du mir bitte nochmal den Chai Latte machen, damit, ne, aber man muss da aufpassen, auch nicht so ganz so warm, so, dann könnte ich mich verbrennen. Und wenn ich mich verbrenne, ist ja gefährlich. Also ich übertreibe das bewusst. Ironie, Satire. Alle, die sich jetzt angegriffen fühlen, zu Recht, aber auch natürlich zu Unrecht. Man weiß es nie.
Das war's dann auch mit deinem Auftritt in Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, das ist jetzt vorbei, aber dann ist ja alles nur Spaß. Nein, im Ernst. Es ist ja sozusagen, und das ist das, was ich sehe, was gerade normalisiert wird, was funktioniert, was sich durchgesetzt hat, den großen Kercher rauszuholen. Alle, die nicht irgendwie nur sagen, oh, ich bin links und ich habe ein rotes Schälchen und in meiner Diskussionsgruppe ist das alles schlimm, aber ich mache nichts. Also all die sind noch akzeptabel, weil die nichts tun, weil die aushalten, weil die sich nicht wehren, weil nichts passiert. Aber alle anderen müssen weg. Und das macht man dann, indem man sie alle als Antifa claimt, die Antifa kriminalisiert und dann sagen muss, naja, das sind ja nicht nur staatsfeindliche Akteure, sondern die bedrohen uns. Das ist eine ganz große Bedrohung. Das ist so, ne, der große Austausch ist die eine Bedrohung, diese neofaschistische Verschwörungserzählung und jetzt kommt die Antifa-Erzählung. Und die wird immer größer, immer organisierter, nimmt immer größere Bereiche der auch staatlichen Macht, der staatlichen Institutionen ein und es gibt dann diesen Wahn, nicht ein Gespenst geht durch Europa und die Welt, nein, die Antifa geht durch Europa und die Welt. Und es wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist sozusagen das, was ich gerade sehe, das ist das politische Zeichen und das ist eine große Gefahr, dass jetzt einfach ein Kollektivplural gewählt wird, alles, was nicht linksliberal ist und die Schnauze hält, also nur mit sich redet und das ganz furchtbar findet, was in der Welt passiert, das ist automatisch Antifa oder Antifa-nah oder Antifa-Unterstützer, so wie dieser Podcast hier auch. Also wir wären mit in diesem Kercher, weil wir natürlich die Antifa für eine wichtige Institution, also Institution ist ja auch schon Bullshit, es ist, ne, es ist kein Verein, es ist kein Zusammenhang von großem großen Organisationen, aber das ist ein anderes Thema, das muss man niemandem erklären. Also niemand von denen, die zumindest Fugengold hören. Und die, die das dann wieder scheiße finden, die schreiben uns dann schön. Wir machen vielleicht mal so ein Best-of von Beleidigungsrhetoriken, die wir so bekommen. Nein, aber im Ernst, und das ist für mich die Gefahr der Zeit von linker politischer Politik, von linker Haltung, von linker Gegenwehr. Natürlich sind das antifaschistische Kräfte. Und dann versucht man, wenn man nicht das sozusagen kriminalisiert, dann versucht man zu sagen, na doch, wir sind doch auch Antifaschisten. Weil dann stellt sich dann so jemand hin, wie so ein Sender wie News oder wie Julian, also so eine Plattform wie News und so, sowas wie Julian Reichelt, mit Achtung Reichelt. Und dann sagen sie natürlich, dass sie auf der Seite Israels sind, niemals antisemitisch sein könnten und so weiter. Und machen damit ihre Islamophobie stark. Also indem sie Antisemitismus instrumentalisieren. Und das ist die Gemengelage. Also, und dass man dann natürlich, ja, wir sind rechtsextrem, das ist auch der Verfassungsschutz, dann wird der delegitimiert. Den nimmt doch keiner mehr ernst. Und das haben wir. Kriminalisierung, Delegitimierung, Normalisierung, Angst. Und in der Situation befinden wir uns, also kurz vor 12. Demokratisch kurz vor 12. Demokratisch kurz vor Machtübernahmen. Weil, Arrangement, dann ne, viele Kräfte sagen, ja, ach komm, keine Brandmauerdiskussion, das ist doch Bullshit. Wir müssen dann halt, das wird doch passieren und dann gucken wir mal. Und jetzt ist die Rhetorik nicht AfD verhindern, sondern, naja, sollen sie doch regieren und dann zeigen sie, wie sie sich blamieren. Ich meine, was ist das für eine Haltung? Zu sagen, naja, dann bekommt eine, gesichert rechtsextreme Partei oder in großen Teilen gesichert rechtsextreme Partei, bekommt dann mal Regierungsmacht, dann lass sie mal spielen, dann gucken wir mal, dann halten wir durch, dann beißen wir die Zähne zusammen und so weiter. Was ist das für eine Haltung? Und in der Situation stehen wir nicht nur national, sondern global und das fordert viele Gedanken, viele Handlungen und eine Überlegung gemeinsam, wie wir als Gesellschaft, als DemokratInnen, die den Rechtsstaat schätzen, die unsere Verfassung schützen wollen und schätzen, genau das ist ja der Punkt, und nicht das zu subvertieren, nicht den Rechtsstaat zu subvertieren, nicht die Verfassung zu subvertieren, weil das sind ja unsere Dokumente, die uns schützen und schützen sollen und die wir stärken sollen gemeinschaftlich, was das bedeutet. Und das ist die große Herausforderung der Zeit, nicht die kommen wird, die bald ist, sondern die schon seit längerem läuft, aber jetzt sozusagen sehr stark einfach rechtsextrem neofaschistisch gekapert ist und viele ideenlos und lahm und erschöpft zurücklässt oder einfach auch nur ängstlich und überfordert.
Absolut, mein Lieber. Antifaschismus, keine historische Folklore, demokratische Antwort auf die Rückkehr und Bedrohung rechter Macht. Markus, hinten raus, in den Sommer. Wir haben noch ein vielleicht leichteres Thema über die vielleicht größte mediale deutsche Macht, die es gerade gibt, die die Macht übernommen haben auf Netflix, auf Streamern. Über die wollen wir doch so easy vielleicht mit einem Cocktail und einem Feel-Good-Hit in den Sommer starten.
Ja, ich war selten so oft in einem Pool wie mit den Kaulitz-Brüdern. Ich werde aber nie eingeladen zu ihren Partys. vielleicht wird das jetzt nachgeholt. Ich rede über Kaulitz und Kaulitz, wenn Privatheit zur Geschäftsstrategie wird und nichts mehr erzählt werden muss. Das ist das letzte sommerliche Thema mit ein bisschen salty Flavors über den süßen Cocktails. Netflix veröffentlichte am 23. Juli die dritte Staffel von Kaulitz und Kaulitz. Wieder geht es um Liebe, Streit, Partys, Familie und die kontrollierte Unordnung im Leben der beiden berühmten Zwillinge. Und der größte Aufreger schon jetzt verraten, Teaser, 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 Spoiler, 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 es geht um den, wie sie selber nennen, Zitat, Pimmel-Detox von Bill Kaulitz. Doch hinter dem Reality-Spektakel steht eine größere Frage. Wie lange lässt sich Privatheit als Unterhaltung verkaufen, bevor die Marke Kaulitz redundant und langweilig wird? Die neue Staffel verspricht mehr Emotionen und mehr Vergangenheit, liefert aber vor allem eine weitere Runde bereits bekannter Rollen der Kaulitz-Brüder. Same, same, but not different. Das Format ist auserzählt. Zwischen Authentizität und Inszenierung zeigt sich deshalb ein grundsätzliches Problem moderner KünstlerInnen-Inszenierung und KünstlerInnen-Kommunikation.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Yeah, die dritte Staffel ist draußen. Liebe Fugis, ihr habt sie vielleicht schon weggebinged. Ich habe sie tatsächlich auch schon gesehen, aber aus Gründen, die nicht Gründe der Unterhaltung waren, aber da möchte ich jetzt nicht tiefer einsteigen. Wie beschreibt Netflix das, was ihr zu sehen bekommt? Ich zitiere von der Netflix-Website. Für Kaulitz und Kaulitz öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben. Diese intime Reality-Serie begleitet die beiden Zwillinge über mehrere Monate in ihrem Alltag zwischen internationale Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Touren, Partys, Drama, Flirts und dem Leben in Hollywood. Eine einmalige Familien- und Gefolgsgeschichte der beiden Brüder aus Magdeburg. Produziert wird Kaulitz und Kaulitz seit Staffel 1 von Konstantin Entertainment. Zitat Ende. Da wisst ihr, was der Sender uns wissen lassen möchte, was sozusagen wichtig ist, worum es geht und wie ihr das einzuordnen habt. Die Reality-Serie begleitet also die beiden Brüder, wie auch in den beiden Staffeln voraus, in ihrem privaten beruflichen Alltag zwischen Los Angeles, Berlin, Tokio-Hotel, Touren, Familienleben, Partys, persönlichen Konflikten, also alles relativ gleich. Im Mittelpunkt stehen natürlich die beiden super unterschiedlichen Brüder. Bill ist impulsiv, offen, emotional, er ist so voll in der Fashion und Glitzer und Glamour und Partywelt. Tom hingegen ist zurückhaltend, ironisch, bodenständig, Familienmensch halt, verheiratet. Und gerade diese Gegensätze bilden den dramaturgischen Kern des Formats, wie aber auch der beiden, also dieser Brudergeschichte. Das ist die Nähe und die Inszenierung, also eine vermeintlich authentische, radikale Nähe und eine selbstironische Inszenierung, die sausympathisch ist. Das sind so Yin und Yang Brüder, die so Selbstironie als DNA haben. Im Zentrum der neuen Staffel sollen Veränderungen stehen. Das wird sofort am Anfang klargestellt. Natürlich, eine dritte Staffel kommt. Wir hatten schon zwei. Wir haben den Podcast. Also was soll man eigentlich noch aus diesem Leben erzählen? Was wissen wir eigentlich noch nicht aus diesem Leben? Und hierzu verbindet die neue Staffel mehrere Story-Ebenen. Einerseits geht es um Unterhaltung. Bills Liebesleben. Der berühmte Pimmel Detox, sein Bruder, schenkt ihm einen Penis-Cage, damit er nicht mehr so viel unterwegs ist auf der zwischenmenschlichen Ebene. Es geht um eine Poolparty, prominente Gäste, absurde Situationen. Situationen, familiäre Reibereien, Streits zwischen den Brüdern, die so emotional und hart sind, wie wir sie, ja, ich würde sagen noch nie, aber nein, wir haben sie schon oft gesehen. Und das sind alles erwartbare Reality-TV-Momente, also nichts Neues dabei. Wer das mag, wird natürlich Freude haben, weil es einfach so weitergeht, wie es immer schon läuft. Andererseits versucht die Serie, einen natürlich jetzt emotionaleren und nachdenklicheren Ton einzuschlagen. Nostalgie ist natürlich ein großes Thema, der Blick zurück, aber auch das Alter. Die beiden sind 36, Leute, 36, kurz vor der Rente. Es geht um Gesundheitschecks, der Wunsch nach einem bewussteren Lebensstil, ein Marathon, die Hochzeit des Bandkollegen Georg und eine Reise in die Kindheitsorte der Brüder sollen zeigen, wie sehr die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Also hier Nostalgie, also shiny, shiny Flavor über shiny happy people. Hinzu kommt die Verbindung zur Geschichte von Tokyo Hotel, das 20-jährige Jubiläum von Durch den Monsun, dann ihr größtes Konzert in Deutschland in der Wuhlheide, dann die Geschichten, die erzählt worden sind. Ah, Leute, passt mal auf, wir haben an dem, also durch den Monsun haben wir nichts verdient, wir sind als junge Leute, haben wir jeden Vertrag unterschrieben, sind abgezogen worden. Das ist natürlich ein Moment, der dann genommen wird, Volley genommen wird, um zu sagen, ja, in der Musikindustrie läuft einiges schief, also wenn ihr eine junge Band habt, lasst euch nicht abzocken, lasst die Verträge checken, geht sofort mit Anwälten rein und so weiter. Durch den Monsun wird gesagt, verdienen beide Brüder jeweils, wenn überhaupt, 900 Euro im Jahr. Was ja verwunderlich ist, weil das ja ihr größter Hit ist und so weiter. Sind abgezockt worden, waren halt super jung. Das ist so ein bisschen so dieses didaktische Moment, was hineinfließt. Dann die Bindung zu den Fans ist natürlich da. Behind the Scenes, diese große Liebe der Fans im Konzert der Wuhlheide. Dann dieses Moment, die Brüder. Und das fand ich einen ganz wichtigen Moment, nochmal zu sehen. Also ohne einander hätten die beiden Brüder keinen Fame. Also das heißt, die brauchen sich selber, um diese große Star-Position zu haben. Die können nicht ohne einander und sie brauchen sich selber, um weiter Fame zu bleiben, weiter im Game zu bleiben. Getrennte Kaulitz-Brüder werden keine erfolgreichen Kaulitz-Brüder sein. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Sie sind so für mich die deutschen Olsen-Zwillinge, wenn ihr noch Full House kennt, die Älteren unter euch. Oder, was ich auch finde, die beiden sind eigentlich eine frische Version von Paris Hilton und Nicole Richie. Auch das war sozusagen ein Reality-Promi-Paar. Also, das ist mir einfach eingefallen, wenn ich die beiden sehe, ganz liebevoll natürlich gemeint. Kaulitz und Kaulitz lebt von einem Widerspruch. Die Serie verkauft Privatheit als Authentizität, produziert diese Privatheit aber zugleich als eine Unterhaltung. Das vermeintlich Ungeplante ist in ein professionelles Format eingebettet. Konflikte, Liebesgeschichten, Familiengespräche und Partys erscheinen spontan, werden jedoch durch Kameras, Schnitt, Dramaturgie und die Plattformlogik zu konsumierbaren Erzählungen geformt. Das kennen wir aus dem Reality-TV. Also es soll so real wie möglich sein, geht aber natürlich unter Medienbedingungen nicht, weil man keine 365 Tage die Leute abfilmt, so wie sie sind und ne, auch das wäre, wenn die Kamera daraus inszeniert. Also es ist geschenkt, aber das passiert. Genau darin liegt aber die Stärke, aber eben auch die Schwäche der Serie. Die ZuschauerInnen erhalten Zugang zu einem Leben, das normalerweise nicht öffentlich wäre. Aber sie leben so, als ob sie öffentlich leben würden und holen sie halt alle rein. Auch das kennen wir vom Reality-TV, wenn es um Stars geht. Gleichzeitig bleibt unklar, wo die Grenze zwischen tatsächlicher Offenheit und strategischer Selbstinszenierung verläuft. Authentizität bedeutet hier nicht, dass alles ungefiltert gezeigt wird. Authentizität bedeutet vielmehr, dass die Inszenierung glaubwürdig wirkt. Also hier, das ist das Entscheidende. Alles muss irgendwie so aussehen, als ob es möglich wäre. Glaubwürdigkeit ist wichtiger als Wahrheit, ist ja auch klar. Wir sind in einem Medienformat, das keine Wahrheit produzieren kann. Kein Medienformat kann jemals eine Wahrheit präsentieren. Es präsentiert Perspektiven, Kameraeinstellungen, Dialoge etc. Das ist ein entscheidender Unterschied. Die Serie muss nicht vollständig wahr sein, um echt zu erscheinen. Sie muss nur genügend emotionale, komische und widersprüchliche Momente liefern, damit das Publikum einfach an die Geschichte glaubt und die Jungs weiter liebt. Die Konstruktion funktioniert besonders gut, weil Bill und Tom bereits über eine extrem starke, jahrzehntelange öffentliche Identität verfügen. Die sind super eingespielt, das wirkt super natürlich. Die wissen genau, was sie tun. Und weil sie genau wissen, was sie tun, sind sie eigentlich die öffentlichen Bills und Toms. Und wie die privat sind oder nicht, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Sie sind amalgiert zu ihrer öffentlichen Persona und das ist dann so, dass es eben diese hohe Natürlichkeit bekommt von beiden, auch in ihrer Rollenverteilung, wer für was steht, und das ist halt eine Stärke von den beiden Brüdern auch, dass sie das einfach so machen als ne, Jungs von nebenan, nur mit ein bisschen mehr Glamour drauf und eben dann halt in Pools in L.A. und durch die Welt Jetsetten und auf großen Bühnen. Aber so auch wie ihre beiden Bandkollegen selber, das sieht man dann auch in der ersten Folge der dritten Staffel, die hängen halt mit normalen Klamotten an, die wollen nicht besonders Fame und schick sein, die machen halt ihr Business eben, wie sie auch zusammen einen Tequila produziert haben, den Cardos Tequila, sie sind in eine Modewerke investiert, also sie sind große Unternehmer einfach auch, Bill und Tom, und leben davon sehr stark. Sie sind Testimonials für KitKat, für Katjes, nicht für KitKat, und für Tinder und andere Marken, also all das funktioniert, und es soll aber hier dann im Moment, weil die beiden sind 36, man geht auf die 40 zu, da muss man auch Resümee ziehen, da muss man auch sehen, was ist aus meinem Leben geworden, und wir gehen an die historischen Orte, also an die alte Schule, wie fühlte sich das an, wie war Diskriminierung, wie wurde man gesehen, man reflektiert einfach sein Leben, und Nostalgie ist etwas, was wir alle so wahnsinnig lieben, weil das so wie Schokoguss, der an uns runterläuft und dann irgendwann hart wird und man denkt, boah, war der mal geiler Schokoguss, aber jetzt ist er irgendwie eklig hart und muss eben weggewischt werden, macht Flecken und so weiter, aber genau das muss da sein. Und dann geht es immer wieder natürlich um das Gesundheitsthema, ah, wir leben so einen exzessiven Lifestyle, wie kriegen wir die Detox hin, und wie kriegen wir den Detox auf der Ebene von Sexualität, Paarsein und so weiter hin. All das ist sozusagen das andere Moment, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Der Reset im Leben, aber trotzdem irgendwie weitermachen zu können. Jetzt ist aber die Frage, was wird eigentlich erzählt? Was ist eigentlich neu? Was ist eigentlich, kommt dazu? Kriegen wir überhaupt noch irgendwas, was wir nicht wissen? Naja, das Erste, was wir wissen, als ich mich damit beschäftigt habe, für ein Fernsehinterview, was ich gestern geben musste, oder am Donnerstag geben musste, war, es gibt die vierte Staffel, die ist abgesegnet von Netflix, und es gibt noch eine größere Zusammenarbeit. Also die größte Story ist, es gibt eine weitere Story. Schaut man genau hin, ist die Frage, naja, wie viel Staffeln, wie viel Inhalt braucht eine erfolgreiche Medienmarke, um weiter erfolgreich zu bleiben, und wann macht sich eine erfolgreiche Marke einfach redundant? Und das ist etwas, was ich sehr deutlich gesehen habe, bei aller Professionalität, auch bei allem, wenn man es mag, Unterhaltungswert, auch wenn man die beiden Typen gerne sieht, was ja fair enough, die haben eine riesen Fanschaft, da also kriegt man einfach so, ja, ihr seht die in neuen T-Shirts, in neuen Leibchen, auf neuen Bühnen, in neuen Situationen, der größte Aufreger ist immer wieder, ne, das Thema Sexualität und hin und her, also das ist auch so einer der großen, ne, oh, die vermeintlich legitimierten Tabus oder die harmlosen Tabubrüche und so weiter, aber das ganze Ding ist eine gigantomanische Wiederholung. Eine Wiederholung von allem, was wir kennen. Und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, bei den Kaulitz-Brüdern genau hinzuschauen, weil sie ihre Glaubwürdigkeit als Medienpersönlichkeiten extrem aufs Spiel setzen. Sie setzen es aufs Spiel in ihrem Podcast, sie setzen es aber vor allem aufs Spiel hier in Kaulitz und Kaulitz auf diese Netflix-Serie, weil es nichts Neues zu erzählen gibt. Es wird verkauft, als ob es etwas riesig Neues gibt. Es wird verkauft, als ob ihr jetzt die Fans erfahren, neue Details, neue Geschichten, neues Zeug. Aber keiner in dieser Staffel hat eine Idee, eine wirkliche Idee. Die eine Treiber ist die Nostalgie, der Blick zurück. Dann ist das Innehalten das Moment, dann ist aber auch der Moment, wir müssen uns mehr um uns kümmern und so weiter. Aber im Endeffekt wird nichts Neues erzählt. Die Serie erzählt nichts. Sie ist komplett redundant, dreht sich um sich selbst. Und die Frage ist, wie lange kann die Medienmarke Kaulitz glaubwürdig bleiben, wenn sie in die Phase der kompletten Redundanz eingetreten ist. Die sind über 20 Jahre im Showgeschäft. Also muss man sagen, sie haben eine unglaubliche Karriere hingelegt, die sehr beeindruckend ist. Und auch was die beiden sozusagen repräsentieren, kann man den größten Respekt vorhaben, ob man das mag oder nicht. So, aber sie sind im Moment in ihre Endphase gekommen. Und ich glaube, dass die Serie sieht, die Kaulitz-Brüder sind als Medienmarke in diesem Reality-Kontext auserzählt. Und was können wir jetzt noch rausholen? Und hier sehen wir, ob wir überhaupt noch in 3 Jahren über Kaulitz sprechen, ob es überhaupt noch Kaulitz als Reality-Stars und so weiter geben wird. Meine Diagnose ist, nein, macht aber nichts, den Leuten geht's gut, die haben Kohle, noch ein Schirmchen trinken und ab dafür. Marc, was hast du gesehen?
Sehr schön. Markus, mit dir Kaulitz und Kaulitz gucken, da, dass man sowas noch erlebt. Sehr schön. Wir hatten ja schon ein, zwei Mal das Vergnügen über die beiden und vor allen Dingen natürlich ihr Medienimperium zu sprechen. Ich habe auch großen Respekt, geile Karriere, von dieser Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung zu kommen, das hat man damals schon gesagt, ist auf einem künstlerisch-musikalischen Level, unabhängig von Geschmacksfragen, was total Spannendes und eigentlich was total Relevantes. Die haben, glaube ich, vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber vor über 10 Jahren, glaube ich, etwas gemacht, womit sich heute viele Künstlerinnen und Künstler, vor allen Dingen in der Musikbranche, konfrontiert sehen. Es gibt alte Mechanismen, es gibt Verträge und so, man, wie emanzipiert man sich da drauf, wie wird man selbstständig, unternehmerisch auch sozusagen, also es gäbe richtig viel künstlerisch, musikalisch, glaube ich, zu erzählen von den beiden. Auch das haben wir in der Vergangenheit schon gesagt, vor allen Dingen, ich habe das damals kritisiert, davon gibt leider nichts zu sehen. Es wird 1:1 pur Lifestyle verkauft. Schau, wie geil wir sind, wie geil unser Life ist, wie geil unsere Drinks, unsere Häuser, unsere Autos, unsere Accessoires, unsere alles ist. Ich will das jetzt nicht die Prinz-Markus-von-Anhalt-Methode nennen, aber es gibt so Zitate, wir könnten so ein Zitate-Bingo spielen. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ja, ja. Von wem ist das wohl? Man weiß es dann leider nicht so genau. Da muss der Vergleich natürlich auch enden. Aber es wird, und das hast du, glaube ich, richtig prognostiziert, als Medienmarke irgendwie überführt. Das sehen wir ja auch, wenn man das, man kann sich den Schlagzeilen ja gar nicht entziehen, ob man will oder nicht. Aber was ständig lanciert wird, also jeder Aspekt vom Leben, ehrlicherweise vor allen Dingen von Bill, die beiden anderen Mitglieder jenseits der Zwillinge finden medial fast gar nicht statt. Wenn, dann bieten sie eine Kulisse wie mit dieser Hochzeit, wo sich die beiden Kaulitz-Zwillinge dann inszenieren können. Aber die finden ja sonst nicht wirklich, glaube ich, statt oder sind nicht Teil der eigentlichen Kernerzählung. Und man kriegt aber außenrum natürlich mit, wo die drin sind, mit einem eigenen Tequila, Parfum, Klamotten. Also you name it, alles, was sie in irgendeiner Form mal thematisieren oder was ihnen gerade so als Interesse in den Sinn kommt, da können sie eine Marke dazu aufbauen. Das ist natürlich ein echtes Medienimperium. Das ist eine unfassbare Medienmacht, die an der Marke und dem Namen Kaulitz hängt. Ich glaube, das ist, so würde ich das jetzt zumindest strategisch einschätzen, dafür ist auch diese Netflix-Serie gemacht. Es gibt natürlich irgendwelche armen Fans, die das dann wirklich gucken aus Interesse. Ich glaube, medienstrategisch ist das einfach die globale Plattform, von der aus die Kaulitz-Twins es endlich schaffen, nicht mehr Musik machen zu müssen, nicht mehr Popmusik machen zu müssen, wenn sie keinen Bock haben, sondern ihren Namen irgendwo drauf labeln zu können und dann wird sich das verkaufen. Also ich glaube, es ist eine einfach die globale große Plattform unserer Zeit, so wie das früher vielleicht MTV und Musikvideos waren, ist es jetzt eben eine eigene Netflix-Show. Anders als du, ich glaube, da wird nur noch mal 2-3 Staffeln abgemolken. Ja, und es gibt so viele treue Fans, die gucken sich auch noch das Nasepopeln in Staffel 7 an dann. Das ist egal. Aber das ist das. Also ich will nach wie vor diesen Appell, ich glaube schon lange nicht mehr dran, aber ich will es einfach nochmal sagen für alle, die über solche Formate nachdenken. Ne? Also es würde mich so interessieren. Die haben so viel alle Instanzen der Musikindustrie durchlaufen. Die könnten den Nachwuchs so geil fördern. Die könnten so viel erklären. Die könnten über Musik machen, selber produzieren, die rechtlichen Seiten, so eine Masterclass zum Thema Musik könnten die so geil machen. Das würde ich gerne sehen. Die könnten eine globale Perspektive auf den Musikmarkt geben. Leben in den USA, touren die ganze Welt, kommen aus Deutschland. Super interessant. Es gibt auch politische Haltung. Ich weiß, dass Bill die AfD verklagt hat und gewonnen hat, wo es um Angriffe auf seine Person, auf seine queere Identität ginge. All das findet, wenn überhaupt, leider nur ganz am Rande statt und es geht nur um Konsum. Ich will aber, um dem jetzt inhaltlich noch was beizutragen, Markus, ich habe noch eine andere These gegen deine These, und zwar, ohne einander hätten sie keinen Fame. Das gilt natürlich für die armen Tropfe, die beiden anderen in der Band. Die haben ein gutes Leben natürlich davon, die würden aber nicht stattfinden. Tom wäre selbstverständlich immer noch der Mann von Heidi Klum. Das darfst du nicht vergessen. Das ist natürlich sein Ding. Ich muss aber sagen, ich glaube total an die Reality-Star-Qualität von Bill Kaulitz. Okay, ja, ich glaube, der würde, ob es Big Brother ist oder sonst wo, gnadenlos alles weiterhin vermarkten, was er hat. Seine Identität, seine Probleme, seine Sorgen, seine Sexualität. Egal was, er kehrt ja alles nach außen. Er liebt es darüber zu schnattern bei einem Cocktail. Ich habe mal von jemandem aus der Medienbranche gelernt, man kann persönlich sein, aber nicht privat. Bill hat sich vielleicht verhört oder das absichtlich auf den Kopf gestellt. Ich weiß überhaupt nicht, wer er persönlich ist. Dafür weiß ich alles Private über ihn. Und das, glaube ich, wird sich nicht so schnell auserzählen. Ich glaube, das wird hochgeschraubt. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich, wir können ja Bill-Bingo spielen. Ich glaube, wir werden noch Schönheits-OPs von ihm sehen. Wir werden Partnertausch sehen, mehr Nacktheit. Ich weiß nicht, was wir noch alles sehen werden, aber ich glaube, er wird den kompletten Privatausverkauf noch machen. Und da können wir uns zumindest drauf freuen in den nächsten Staffeln und Jahren.
Dem möchte ich jetzt nichts hinzufügen. Liebe Fugis, wir sind am Ende. Der Sommer naht, der Sommer steht vor der Tür. Wir ziehen uns jetzt 6 Wochen raus. Ihr müsst 6 Wochen ohne Fugengold leben. Ihr habt aber noch so viele Folgen, wenn ihr nicht alle gehört habt, die ihr nachhören könnt. Die letzten 4,5 Jahre von Marc und mir bei Fugen und Gold waren sehr intensiv. Wir werden euch vermissen. Wir freuen uns am 19. September wieder auf euch. Dann wird die neue Folge kommen. Bis dahin müsst ihr durchhalten. Wir haben euch Ideen gegeben in dieser Folge heute, was man so tun kann mit seiner Freizeit und auch mit seiner haltungsvollen Zeit. Haltung ist ja immer für uns ganz wichtig, wie man sich zivilgesellschaftlich positionieren kann, auch im Swimmingpool in Kalaratjada oder wo ihr so abhängt. Also da ist alles möglich. Genießt den Sommer, passt auf euch auf. Wir werden euch vermissen, freuen uns auf euch, und Marc darf die berühmten letzten Worte sagen, wenn er seine Schwingflügelchen angelegt hat, die er jetzt, ihr seht das nicht, gerade anlegt, weil er jetzt wieder in den Pool springt möchte, auf den Marc Süßhils. Also, hau raus, was gibt's noch zu sagen?
Liebe Fugis, das muss jetzt 6 Wochen halten. Also spitzt die Lauscher. Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfiehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.